Hallo, Herr Gerlach.
Hallo.
Ja, mit dem Tod Abdullahs, könnte das jetzt eine Zeitenwende in Saudi-Arabien bedeuten?
Das denke ich nicht. Man hat sich so ein bisschen angewöhnt, die saudischen Nachfolgekämpfe und Nachfolgeregelungen so zu sehen, wie man früher die Sowjetunion betrachtet hat, immer wenn ein ZK-Chef gestorben ist. Es ist letztendlich nicht so erheblich, wer aus dieser Familie König wird. Der König kann zwar Akzente setzen, aber ich glaube, die Probleme des Landes, in denen dieses Land steckt, können nicht dadurch gelöst werden, dass man einen besonders entweder reformorientierten oder durchsetzungsfähigen König an die Macht bringt.
Eine absolute Monarchie, die gilt ja eigentlich als aussterbende Regierungsform. Warum ist die oder warum scheint die in Saudi-Arabien so gefestigt?
Weil sie eine scheinbare absolute Monarchie ist. De facto hat der König sehr viel Macht, aber der König ist auch immer abhängig vom Familienrat. Und dieser Familienrat vertritt sehr, sehr viele widerstreitende Interessen. Vor allem, und das ist eigentlich noch viel entscheidender, hat der König nur eine sehr begrenzte Macht über die Justiz. Es gibt seinen Justizapparat, aber die Richter in Saudi-Arabien, die diese gefürchteten und brutalen manchmal Urteile fällen, über die man nur den Kopf schütteln kann, ist vom Königshaus nicht so ohne weiteres zu beeinflussen. Da sitzen andere Mächte drauf. Und insofern, wenn sich dieses Staatssystem nicht vernünftig reformiert, dann sehe ich für Saudi-Arabien überhaupt keine vernünftige Zukunft.
Gibt es denn ja belastbare Demokratiebewegungen, die auch Auswirkungen innerhalb des Staates haben können?
Nein, es gab immer wieder Demokratisierungssimulationen, kann man sagen. Es gab immer wieder Nachrichten darüber, dass der König versucht hat, einige Parlamente oder konsultative Gremien vielmehr zu stärken, auch Frauen in den Handelskammern größere Rechte einzuräumen, weibliche Unternehmer zu stärken und so weiter. Letztendlich sind das meiner Meinung nach Makulaturen. Man kann sich natürlich fragen, ob die Saudis tatsächlich in einer Demokratie leben möchten. Viele Menschen in Saudi-Arabien würden das wahrscheinlich verneinen. Aber es geht meiner Meinung nach auch im Falle Saudi-Arabiens gar nicht um Demokratie unbedingt, sondern es geht um Rechtssicherheit. Es geht um ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Und in einem Land, wo, weiß ich, mittlerweile 20.000 Prinzen, also 20.000 entfernte Verwandte der königlichen Familie leben, die das Land im Grunde wie einen Feudalstaat behandeln, da können sie solche Rechtssicherheit und Gerechtigkeit einfach nicht herstellen. Und das führt dann auch dazu, dass Bürger, selbst angesehene Bürger, die mit solchen Leuten zum Beispiel rechtlich in Konflikt geraten, keine Chance haben, die vor Gericht zu bringen. Das frustriert die Menschen und das hat letztendlich auch mit dazu geführt, dass viele Dschihadisten und radikale Kräfte aus Saudi-Arabien stammen und den ganzen Nahen Osten aufmischen.
Für diese Rechtssicherheit soll ja unter anderem auch die Scharia sorgen, die dort angewendet wird. Welchen Einfluss hat das auf die Stabilität des Staates?
Einen sehr gravierenden. Saudi-Arabien, das ist den meisten Menschen nicht bekannt, weil man immer nur hört von öffentlichen Enthauptungen und so weiter. Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, das sein Strafrecht nicht kodifiziert hat. Das heißt, es gibt kein Gesetzbuch, sondern es gibt Richter, die übrigens nur im Grunde Scharia, also theologische Studien praktiziert haben, darüber entscheiden. Das heißt, sie können auch in dem Fall dieses Bloggers, über den wir ja schon viel gehört haben, der öffentlich ausgepeitscht wurde, können sie nicht sagen, das und das Urteil gibt es für das und das Vergehen, sondern es ist völlig abhängig von den entsprechenden Kadern, von den entsprechenden Richtern, die dort an der Macht sind, die wiederum auch von einem religiösen Clan quasi bestimmt werden, nominiert werden. Und sowas kann man einfach nicht als Rechtssicherheit bezeichnen.
In dem Fall des Bloggers Raif Badawi, den Sie gerade angesprochen haben, da soll ja jetzt die Strafe ausgesetzt werden, hat der saudische Botschafter in Deutschland berichtet. Ist das, wenn das so ist, nur Makulatur, um auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen oder vielleicht doch ein positives Zeichen?
Natürlich ist es ein positives Zeichen, wenn öffentlicher Druck, der übrigens auch innerhalb von Saudi-Arabien stattgefunden hat, also es gab auch durchaus Proteste innerhalb Saudi-Arabiens, wenn so etwas Folgen hat. So ein Moratorium zu verhängen, zu sagen, naja, wir schauen mal, ob wir ihn jetzt erstmal nicht mehr auspeitschen, aber grundsätzlich ist das Urteil nicht aufgehoben, kann zwar jetzt in der einzigen Situation irgendwie sinnvoll sein, aber ich denke, langfristig betrachtet ist das doch keine Lösung. Wenn jeder Mensch immer damit rechnen muss, dass er so etwas verurteilen kann, der die Verquickung von Religion und Politik in diesem Staat kritisiert öffentlich, wenn der immer ein Damoklesschwert über sich hängen hat, dann kann das doch nur für Frustration sorgen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was passiert wäre, wenn wir jetzt nicht gerade zufällig diesen Zusammenhang gehabt hätten. Charlie Hebdo, das Attentat in Paris, dann kam der saudische Außenminister nach Paris, demonstrierte Solidarität. Wenn das nicht zufällig gleichzeitig geschehen wäre, dann hätten wir vielleicht von diesem Blogger gar nicht so viel gehört in den Medien. Dann hätte es keine internationalen Proteste gegeben und möglicherweise wäre der dann einfach weiter ausgepeitscht worden. Also insofern, man kann sich nicht darauf verlassen, dass es internationalen Druck gibt, der dann im Einzelfall immer mal wieder mit großem Aufwand dafür sorgt, dass so etwas nicht praktiziert wird. Und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass die entsprechenden Schaltstellen, die darüber entscheiden, ob sowas ausgesetzt wird oder nicht, parieren. Denn die können auch weil sie eben der Regierung eins auswischen wollen, weil sie ihrerseits ihre Macht durchsetzen wollen, das einfach ignorieren.
Jetzt haben wir ja bereits über die politische und eben die rechtliche Stabilität des Landes gesprochen. Wie sieht es denn um die wirtschaftliche aus? Ist ja extrem vom Erdöl abhängig. Für 2015 wird ein gigantisches Defizit erwartet.
Ja, Saudi-Arabien spielt eine sehr interessante Rolle, was das Ölgeschäft anbelangt. Die Saudis haben trotz mehrfacher Aufforderungen von anderen ölexportierenden Staaten bisher keine Anstalten gemacht, die Produktion zu drosseln und damit zu sorgen, dass der Preis wieder in die Höhe geht. Da gibt es verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, Saudi-Arabien tue dies in Konkordanz mit den Amerikanern, um zu verhindern, dass die Iraner, die ja immer noch von Sanktionen belegt sind, mehr Geld verdienen und damit eventuell auch ihre Militärausgaben erhöhen können, dass man quasi versucht, Iran in die Knie zu zwingen. Es gibt welche, die sagen, die Saudis wollen mit diesem niedrigen Ölpreis dafür sorgen, dass die Erschließung anderer Ressourcen, wie zum Beispiel Schiefergas oder Schieferöl in Amerika, nicht lukrativ werden, damit man nicht neue Technologien entwickelt. Man sagt, das lohnt sich eigentlich nicht im Vergleich zum Öl. Saudi-Arabien selbst muss damit rechnen, dass es seine eigenen Ölressourcen immer mehr selbst verbrennen wird und gleichzeitig dann nicht mehr so viel Geld haben wird, um das Öl zu exportieren. Und es gibt eine wachsende Bevölkerung in Saudi-Arabien, es gibt auch Arbeitslosigkeit unter den Staatsbürgern. Das heißt, den Menschen geht es zwar noch verhältnismäßig gut, aber die soziale Frage stellt sich in Saudi-Arabien auch wie in den anderen Staaten.
Einer der wichtigsten Handelspartner ist auch Deutschland für Saudi-Arabien. Darüber gibt es immer wieder Diskussionen, gerade jetzt letztens der Fall des FC Bayern München, der dort Testspiele ausgetragen hat. Welche Rolle kann Deutschland spielen in den Beziehungen zu Saudi-Arabien?
Also Deutschland hat, Sie haben recht, sehr viel nach Saudi-Arabien exportiert. Saudi-Arabien hat sogar, wenn man sich die Exporte insgesamt in die arabische Welt anschaut, sehr viel abgefangen von dem, was zum Beispiel an Exporten in den Irak oder sowas oder auch Investment in den Irak verloren gegangen ist durch die Kriegssituation. Saudi-Arabien fängt das auf, da wird viel investiert, da wird viel aufgebaut, da wird viel gekauft und das ist natürlich für die Deutschen gut. Ich halte den Einfluss Deutschlands auf die Situation in Saudi-Arabien für immer noch sehr begrenzt. Ich glaube, die Saudis orientieren sich zumindest politisch ganz klar an den Amerikanern und das ist das Allerwichtigste für sie, was auch nachvollziehbar ist. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien sind nicht schlecht. Der hiesige Botschafter in Deutschland zum Beispiel, also hat lange in Deutschland gelebt, spricht perfekt Deutsch und insofern gibt es schon enge Beziehungen, was man ja auch immer wieder sieht, wenn dann solche Panzerdeals abgeschlossen werden, die werden dann am Ende doch durchgebracht. Insofern halte ich den Einfluss von Deutschland für begrenzt, aber das ist unerheblich. Deutschland kann mit den anderen europäischen Staaten sich zusammentun, wenn die verschiedenen Staaten nicht so unterschiedliche Interessen hätten, weil sie nämlich gleichzeitig wirtschaftlich konkurrieren.
Wie stabil ist Saudi-Arabien und wohin entwickelt sich das Land nach dem Tod des Königs Abdullah? Darüber haben wir mit Daniel Gerlach gesprochen, dem Chefredakteur des Zenit-Magazins für den Nahen Osten. Ich sage vielen Dank.
Ich danke Ihnen.